Liebe Brüder, ich habe gestern Abend von einem Kommentar gesprochen, der die ganze Bibel erklärt hat. So sieht er aus bei mir. Und wenn es jemand interessiert, wenn jemand des Englischen einigermaßen mächtig ist, der liegt hier nachher vorne, könnt ihr euch abfotografieren. Wenn man den bei Amazon bestellt, kostet allerdings um die 60 Euro. Ist ja verständlich, 1800 Seiten, nur für diejenigen, die damit was anfangen könnten. Ja, wir wollen über unser geistliches Leben nachdenken. Das Physische, das Biologische, das hat Gott uns gegeben, das haben wir alle noch. Aber das geistliche Leben, das haben nur Christen, die in einer persönlichen Beziehung mit Gott stehen. Und jeder kann diese Beziehung finden. Auch wenn jemand auf die Freizeit gekommen ist, der vielleicht auf der Suche ist nach einer solchen Beziehung mit Gott, das kann man finden, hier während dieser Tage. Und zu dem geistlichen Leben, wenn man mit Gott lebt, wenn man jeden Tag mit ihm spricht, ohne ihn zu sehen, wenn man von ihm liest, von ihm hört, von ihm redet, dann gibt es auch Höhen und Tiefen. Das geistliche Leben geht nicht immer so wie gebrauche jetzt mal ein ganz dummes Bild, Gleichstrom. Es ist Wechselstrom, ja. Es geht auf und ab, es gibt Höhen und Tiefen. Aber Hauptsache, der Strom fließt. Hauptsache, es ist Spannung da. Und wir wollen jetzt mal von dem Apostel Paulus lernen. Wir machen also heute Morgen einen Sprung in das Neue Testament, 2. Korinther 12. Und wir lesen die Verse 1 bis 10. Und ich möchte wirklich an denen entlang gehen, grandios, da unten, jawohl, Wasser aus dem Brunnen von Bethlehem. Dankeschön, Stefan. 2. Korinther 12, da schreibt Paulus. Ich sage schon vorweg, keiner von uns ist ein Paulus. Bei keinem von uns werden die Höhen so hoch gehen wie bei ihm, aber auch bei keinem so tief wie bei ihm, zum Glück. Trotzdem wollen wir von ihm lernen. Er schreibt, gerühmt muss werden, rühmen heißt angeben. Paulus sagt, manchmal muss man so richtig angeben. Und zwar nützt es nichts, aber ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Über diesen will ich mich rühmen. Über mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheiten. Denn wenn ich mich rühmen würde, würde ich nicht töricht sein, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denke, als was er an mir sieht oder was er von mir hört, auch wegen der Überschwänglichkeit der Offenbarungen. Jetzt kommt ein wichtiger Satz, Vers 7. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn oder Stachel oder Pfahl für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich brauche hier noch die Referentenansicht. Einen Moment. Jawohl, so. Die Korinther, das waren Menschen im Süden Griechenlands. Da war Paulus gewesen, hatte eine Gemeinde gegründet in dieser Stadt Korinth, aber später warfen diese Korinther dem Paulus vor, er sei gar kein richtiger Apostel. Warum nicht? Er habe gar keine Geisteserlebnisse vorzuweisen. In Korinth rühmte man sich solcher Dinge. Zungenrede, also eine Sprachenrede, die man gar nicht verstehen kann, stand da hoch in Kurs. Und Eindrücke, Visionen, keine Ahnung, was noch alles. Aber in Korinth, da rühmte man sich Geisteserlebnisse. Und Paulus, der kam so nüchtern daher. Und da zweifelten sie an, ob er überhaupt ein richtiger Apostel sei. Und Paulus muss sich jetzt verteidigen. Aber er verteidigt nicht seine Ehre, sondern seine apostolische Autorität. Er schreibt den Korinthern, ich bin ein wahrer Apostel. Und es ist sehr interessant, wie er das macht. Also wenn uns jemand am Lack kratzt, ja, wenn uns irgendjemand anzweifelt, dann kann er aber was erleben, dann geben wir aber Gas. Und Paulus, der macht das ganz anders. Aber er erzählt den Korinthern von einem sehr hohen Erlebnis, aber dann auch von einem sehr tiefen. Und wir wollen heute Morgen lernen, wie wir mit hohen und tiefen Erlebnissen umgehen können in unserem Leben. Ich sage noch einmal, bei niemand werden sie so hoch hinausgehen wie bei Paulus. Bei niemand so tief. Aber Höhen und Tiefen kennt jeder von uns und wir wollen lernen. Erstens vom Umgang mit hohen Erlebnissen. Noch einmal Vers 2. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Schaut mal, Paulus kam 50 nach Christus, nach Korinth. Korinth war eine Hafenstadt. Wir würden heute sagen, es war das St. Pauli des Altertums. Wer schon mal in Hamburg St. Pauli war, ja, oder in New Orleans in einem bestimmten Viertel, der weiß, wie es da aussieht. Da kommt das Strandgut der Gesellschaft zusammen. Dirnen, Zuhälter, Kriminelle, Alkoholiker, Milieu, einfach Milieu in Hafenstädten. Und da ist Paulus hingegangen, hat das Evangelium von dem gekreuzigten und auferstandenen Heiland verkündigt. Und die Menschen haben sich bekehrt, auch in diesem Sündenbabel von Korinth. Das Evangelium hat eine Kraft, das kann Menschen zu Gott ziehen, die Lichtjahre entfernt waren. Es gibt keine größere Kraft in dieser Welt als das Evangelium von der Gnade Gottes. Und das hat da auch in Korinth gewirkt. Paulus blieb lange in Korinth, 1,5 Jahre, das war für die Verhältnisse des Paulus lange. Und er zog dann weiter nach Ephesus, aber die junge Gemeinde in Korinth hatte Fragen und da gingen Briefe hin und her, weil es ja noch kein WhatsApp gab, ja, mussten sie noch richtige Briefe hin und her tragen. Und diesen zweiten Brief schreibt er Ende 56 oder Anfang 57 nach Christus. Und er erwähnt hier vor 14 Jahren, jetzt müssen wir 14 Jahre zurückrechnen, das kriegen wir hin, kommen wir ungefähr 42 oder 43 nach Christus, das spielt keine Rolle, welches Jahr genau, aber das ist wichtig. Lange bevor Paulus nach Korinth kam, hatte er dieses unglaublich hohe Erlebnis. Habt ihr gehört, liebe Brüder, er war in den dritten Himmel entrückt. Das heißt, in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Es gibt nur drei Himmel in der Bibel. Diesen, den wir da sehen, dann darüber die Atmosphäre, wo Elon Musk seine Satelliten rumschwirren lässt, und dann die Gegenwart Gottes, die unmittelbare Gegenwart Gottes im Paradies. Er hörte unaussprechliche Worte. Das ist übrigens der Grund, warum einige meinen, im Himmel würde Schwitzerdütsch gesprochen. Unaussprechliche Worte, ja. Aber ich kann das inzwischen mit der Bibel beweisen, dass das nicht stimmt. Da wird nicht Schwitzerdütsch gesprochen, denn es steht ja in Offenbarung 21, dass im Himmel keine Krankheit sein wird. Und dieses Schwitzerdütsch ist doch in Wirklichkeit eine Halskrankheit, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden auf die Füße getreten. Ich liebe die Schweizer. Ich bin jedes Jahr 2-3 Mal bei ihnen. Ich habe sie wirklich lieb gewonnen. Also, Paulus in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Versteht ihr? Nie vorher und nie nachher hat ein Mensch, ein sterblicher Mensch, eine solche Erfahrung gemacht. Übrigens, lasst euch nicht an der Nase herumführen, wenn es heute YouTube-Videos gibt oder Bücher, wo Leute behaupten, sie wären im Himmel gewesen. Niemals waren die im Himmel. Niemals. Da würde ich meinen Kopf für wetten, dass die nicht im Himmel waren. Und selbst wenn sie gewesen wären, egal wie die heißen, dann sollten sie es so machen wie Paulus. Der hat nämlich darüber gar nicht gesprochen. Ihr seht, lange bevor er nach Korinth kam, hatte er dieses Erlebnis, aber er hat darüber nicht gesprochen. Warum denn nicht? Das müssen wir jetzt natürlich herausfinden. Erstmal fragen wir, worüber hat denn Paulus gepredigt, als er in Korinth war? Keine Geisteserlebnisse, nicht solche spektakulären Dinge, wo alle den Mund weit aufgesperrt hätten, sondern Jesus Christus, den Gekreuzigten. So sagt er selbst in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 4. Jesus Christus, den Gekreuzigten. Schaut, das ist wichtig zu verstehen. Jesus Christus, das ist die Person des Heilands. Das ist der Sohn Gottes, der Messias, der Retter, der zu uns gekommen ist. Und den Gekreuzigten, das meint sein ganzes Werk, das er getan hat. Sein Leben, sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, seine Geistausgießung, alles, sein ganzes Werk, das er für uns getan hat, ist hier zusammengefasst in den beiden Worten, den Gekreuzigten. Das war die Botschaft des Paulus. Aber wenn ihr jetzt sagt, wieso hat Paulus das nicht ausgenutzt, ausgeschlachtet, wenn er im dritten Himmel war? Warum hat er nicht einen Flyer gedruckt oder Plakate aufhängen lassen? Kommt alle, ich werde erzählen, was ich in der Gegenwart Gottes erlebt habe. Der hätte doch ein Amphitheater füllen können mit lauter Neugierigen und Sensationslüsternen. Das hat Paulus nicht gemacht. Das war nicht sein Weg. Schaut mal, jemand hat gesagt, Glauben heißt nicht Leben vom Außerordentlichen, vom Spektakulären, vom Schreienden, vom Aufsehenerregenden, sondern Vertrauen aufs Wort und Hängen am Heiland, am Herrn Jesus. Das ist Glauben. Wenn einer von uns nächste Woche ins Krankenhaus müsste und sei es nur zu einer unangenehmen Untersuchung, geschweige denn zu einem operativen Eingriff, ich sage euch, nichts anderes wird uns helfen, als dass wir unser Vertrauen, unsere Wurzeln tief ins Wort Gottes hineingesenkt haben und mit dem Herrn Jesus verbunden sind. Er wird mit uns gehen auf diesen Operationstisch. Er wird auch mit uns gehen, wenn wir an einem offenen Grab stehen müssen oder zu unangenehmen Behördengängen. Er wird mit uns gehen. Wir leben mit ihm. Wir sind wie Reben am Weinstock. Wir sind mit ihm verwachsen. Ob wir wachen oder schlafen, wir sind mit ihm verbunden. Wir sind eine Einheit mit ihm geworden. Und das wollte Paulus vermitteln. Schaut, das christliche Leben besteht zu 95% aus ganz normalen Alltagsdingen. Wir müssen aufstehen, wir müssen arbeiten, wir müssen den Rasen mähen, wir müssen unsere Pflichten erfüllen, ja, unsere Ehefrauen, unsere Kinder versorgen und so weiter. Ganz selten wird einmal etwas Aufsehenerregendes passieren. Natürlich ist Gott ein Gott, der Wunder tut. Wir können auch heute wahrhaftige Wunder erleben, aber sie werden nicht auf Schritt und Tritt passieren. Oder ist das eure Erfahrung? Meine jedenfalls nicht. Und das braucht es auch nicht sein. Vertrauen aufs Wort und hängen am Herrn Jesus. Das heißt, ihm folgen. Wir sind schon fertig mit dem ersten Gedankengang. Wir haben gefragt, wie ist Paulus mit diesem unglaublich hohen Erlebnis umgegangen? Antwort: sehr zurückhaltend, sehr keusch, sehr vorsichtig. Er hat gar nicht davon gesprochen. Sonst müsste er es ja den Korinthern jetzt nicht schreiben. Ja? Er redet ja von sich, wenn er sagt, ich weiß von einem Menschen. Also wir hätten gesagt, wollt ihr mal hören, was ich erlebt habe? Und dann wäre es losgegangen. Aber Paulus, der will gar nicht davon reden. Er macht es widerwillig. Er tut es nur, um die ruhmsüchtigen Korinther zu beschämen. Und darum erzählt er es ihnen jetzt hier. Aber er geht einen Schritt weiter und sagt, wisst ihr was? Ich habe sogar ein ganz tiefes Erlebnis gehabt. Darüber wollten die Korinther wahrscheinlich nicht reden und auch nichts hören. Aber Paulus sagt es ihnen doch. Er sagt, wisst ihr was? Manchmal, dann ist sowas in mir und dann brauche ich von Gott eine Last, die mich klein hält. Und er spricht von diesem Pfahl. Und als wir das vorhin gelesen haben, habe ich euch schon aufmerksam gemacht. Passt mal genau bitte auf Vers 7. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Ihr seht, da steht am Anfang und am Ende dieses Satzes. Große Frage, Preisfrage. Seit 2000 Jahren rätseln die Ausleger, was könnte das gewesen sein, dieses tiefe Erlebnis, diese Last, die Paulus da hatte. Was könnte das gewesen sein? Also ihr seht, die Übersetzungen verwenden schon verschiedene Begriffe, Pfahl, Dorn, Stachel, irgendetwas Unangenehmes, das ihm zu schaffen machte. Ich gebe euch mal eine Kostprobe, was den Auslegern so alles eingefallen ist. Also manchmal haben die Einfälle und manchmal vielleicht auch Ausfälle. Prüft es selbst. Die römisch-katholische Kirche deutete diesen Stachel als fleischliche Versuchung. Herr Paulus war ein Mann, so wie wir. Natürlich hatte der auch fleischliche Versuchungen, aber ich glaube nicht, dass das hier gemeint ist. Luther dachte eher an Widerstände und Verfolgungen. Das kommt der Sache wahrscheinlich schon näher. Calvin meinte, es könnten Versuchungen geistlicher Art gewesen sein, zum Beispiel Zweifel. Karl Bonhoeffer, tatsächlich ein Verwandter von Dietrich Bonhoeffer, dachte an endogene Depressionen, also eine von innen hochkommende Schwermut. Und weitere Vermutungen reichen von einem Augenleiden über rasende Kopfschmerzen, chronisches Malariafieber, epileptische Anfälle bis hin zu einer ungläubigen Frau. Bitteschön, sucht's euch aus. Wie sagte Robert Lemke früher immer, das lassen wir jetzt, das kennt ihr ja gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das nicht interessant, wie fantasiereich, wie kreativ die Ausleger sind, was da alles hineingedeutet wird in diesem Pfahl. Aber ich darf euch den Vers noch einmal zeigen. Guckt euch das mal bitte genau an. Wenn die Griechen etwas betonen wollten, haben sie es an den Anfang eines Satzes gestellt. Und wenn sie es doppelt unterstreichen wollten, haben sie es am Ende des Satzes nochmal wiederholt. Ihr seht, was Paulus ganz dick unterstreicht. Damit ich mich nicht überhebe. Was heißt das denn? Damit ich nicht hochmütig werde, stolz, arrogant, aufgeblasen, wie die Korinther waren. Damit das nicht passiert, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Nochmal für alle, die vielleicht gestern später gekommen sind, ihr kriegt diese ganzen Präsentationen, ja? Einige fotografieren wieder ganz eifrig. Ihr kriegt die alle, ihr könnt die als PowerPoints haben, auch als PDF-Dateien, sind schon auf dem Stick bei mir. Also, jetzt frage ich mich, warum nehmen wir das nicht wörtlich, was hier steht? Sollten wir die Bibel nicht so lesen, dass wir zuerst immer die Aussagen wörtlich nehmen? Und nur wenn das wörtliche Verständnis keinen Sinn macht, dann dürfen wir vorsichtig anfangen, es irgendwie zu übertragen. Sollten wir nicht so die Bibel lesen? Ich kenne im Neuen Testament nicht viele Stellen, die nicht wörtlich zu nehmen sind. Es gibt welche. Beispiel, wenn Jesus sagt, wenn dir deine Hand Ärgernis schafft, hack sie ab. Ich sehe hier so viele Einhändige. Wenn dein Auge Ärgernis macht, reiß es aus. Ich sehe so viele Einäugige. Natürlich macht das niemand. Das ist eine sprachliche Übertreibung. Da will er deutlich machen, wie radikal wir mit der Sünde umgehen sollen. Ja, klar, es gibt solche Stellen. Aber wenn wir das hier wörtlich nehmen würden, würde das nicht viel Sinn machen. Das würde bedeuten, immer wenn Paulus in Gefahr war, sich zu überheben, also innerlich stolz zu werden, dann gab ihm ein Engel Satans, das ist ein Dämon, einen Schlag. Er kriegte aus der unsichtbaren Welt eine auf den Deckel, sage ich mal salopp. Er kriegte einen Schlag versetzt und er wusste, ich muss klein bleiben. Ich habe doch keinen Grund, mich zu überheben. Es ist noch nicht lange her, da klebte noch Blut an meinen Händen. Da habe ich noch Christen verfolgt. Ich habe doch gar keinen Grund, stolz zu sein. Würde das nicht viel Sinn machen? Oder kriegt ihr dann ein theologisches Problem? Nun, ich muss mal etwas Autobiografisches erzählen. Ich bin in Nordhessen aufgewachsen, im Schwalm-Eder-Kreis. Das sind zwei Flüsse. Und die Schwalm fließt an meinem Heimatort vorbei. Und da haben wir als Kinder schwimmen gelernt. Schwimmbad gab es nicht, weit weg in Kassel oder wo. Aber wir Kinder vom Dorf, wir haben im Fluss schwimmen gelernt. Einige von euch wahrscheinlich auch. Und da gab es auch drei Mühlen an diesem Fluss, weil die Bauern das Getreide dorthin gebracht haben. Und die mittlere war die Silbermühle. Da hatte ich einen Freund und mit einem anderen Freund bin ich mit dem Fahrrad dorthin gefahren, zur Mühle, und wir wollten Cowboy und Indianer spielen. Stellt euch vor, sowas hat man früher noch gemacht, als es keine Smartphones gab. Da haben die Jungs noch im Wald Cowboy und Indianer gespielt und so. Und wie richtige Indianer hatten wir auch rote Streifen an unserer Hose. Und wir kommen dann mit dem Fahrrad angefahren und auf dem Mühlenhof war mitten auf dem Hof eine Hundehütte mit einem brutal scharfen Mühlenhund. Der war wirklich scharf, das kann ich euch sagen. Und der döste da in seiner Hütte in der Mittagssonne und wir haben den irgendwie vergessen und sind zu nah an der Hütte vorbeigefahren. Plötzlich kam der da rausgeschossen, wie von der Tarantel gestochen, hat meinen Freund vom Fahrrad gerissen und eine beträchtliche Stück Fleisch aus einer Körperstelle gerissen, auf der man normalerweise sitzt. Oh, war das ein Drama, ja? Er musste genäht werden und Tetanusspritze und das ganze Programm. Ja, wir Deppen. Wären wir 2 Meter weiter rechts gefahren, wäre der auch rausgeschossen gekommen. Aber der war doch an der Kette. Wir hätten ihm noch ein paar Grimassen machen können und er hätte da die Zähne gefletscht und gebellt, aber der hätte uns nichts anhaben können. Er war an der Kette. Schaut, und liebe Brüder, so zeigt uns die Heilige Schrift, den Satan und seine Dämonen, sie sind an der Kette. Gott hat ihnen millimetergenau die Grenze gezogen. Die sind doch nicht gleich stark wie Gott, da ist doch kein Dualismus, sondern Gott ist die Allmacht, der alles umfasst. Der Teufel ist eine Großmacht. Ich bin die Ohnmacht. Aber Gott ist die Allmacht, der das alles umschließt und umfasst. Und so könnte Gott diesen Dämon erlaubt haben. Der Dämon ist dumm, der wollte Paulus schaden. Aber Gott hat gesagt, ja, mach mal, das darfst du. Das ist für Paulus nur zum Guten. Muss man da ein theologisches Problem kriegen? Also ich kriege da keins, ja. Für mich geht das voll mit der Bibel auf und wir sehen das übrigens im Buch Hiob am besten, wie exakt Gott dem Teufel die Grenzen gezogen hat. Ich will euch eure Deutung, euer Verständnis dieser Stelle lassen. Ich freue mich nur, dass ihr mir in Ruhe zuhört. Ich habe euch jetzt meins gesagt und schaut mal, es gibt im Grunde 4 Möglichkeiten. Entscheidend ist, wie der Begriff Fleisch gedeutet wird. Das Wort Fleisch, das ist theologisch sehr schwierig, ja, und das kann ganz unterschiedlich gefüllt sein. Es kann den Leib meinen, hier den Körper, dann wäre wirklich dieser Pfahl ein körperliches Gebrechen gewesen, eine Krankheit. Es kann aber auch die gefallene Natur des Menschen meinen, im Gegensatz zum Geist, dann wäre es eine Versuchung, die Paulus immer wieder zu schaffen gemacht hat. Dann wäre es die Versuchung. Es kann bildlich gemeint sein, so wie Luther dachte. Dann wäre es Verfolgung, Opposition gegen das Evangelium. Und wenn wir es wörtlich verstehen, dann wäre es ein Dämon, der Paulus Faustschläge versetzte, um ihn klein zu halten. Unter der Zulassung Gottes sucht es euch aus. Die Deutung, die euch am besten gefällt, dürft ihr gerne für euch nehmen. Aber hoffentlich sind wir uns darin einig. Was immer es war auf jeden Fall eine schmerzliche, demütigende Erfahrung, die Paulus vor Stolz bewahren sollte, damit er sich nicht überheben würde.
Eine Frage dazu. Theologisches Problem, meinst du vielleicht, ob wir als Christen von Dämonen besessen waren?
Nein, nicht besessen, ob überhaupt Dämonen uns irgendwas anhaben können. Ja? Besessen wäre die Steigerung. Ja? Nein, dem ist nicht so. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr über geistlichen Hochmut oder Stolz denkt. Wir haben alle so eine unsichtbare Sündenskala in unserem Inneren. Überleg mal, ob das nicht so ist. Ganz oben auf der Skala steht Mord, Ehebruch, Diebstahl, Lügen. Ja, und wenn man dann lange genug fragt, bei Kindern habe ich das schon gemacht, die nennen nicht Hochmut und Erwachsene auch nicht. Da muss man lange fragen, bis irgendwann Hochmut auch genannt wird als Sünde oder Stolz. Es kommt dann irgendwann, aber nicht sofort. Und damit das nicht so eine Worthülse bleibt, möchte ich euch ein kleines Erlebnis erzählen von diesem Mann. Albert Knapp. Wahrscheinlich ist er euch noch nicht begegnet. Ich meine, auch nicht in Schriften oder Liedern. Ihr seht, wann er gelebt hat. Er war ein Zeitgenosse des württembergischen Erweckungspredigers Ludwig Hofacker. Sie waren zusammen Theologiestudenten gewesen, hatten kräftig Bier und Wein zugesprochen, waren dann aber zum Glauben gekommen während ihres Studiums in Tübingen. Und dann bekam Hofacker die Gabe, Erweckungspredigten zu halten. Knapp bekam die Gabe, geistliche Lieder zu schreiben. Ihr jungen Leute, Lieder kann man nicht machen. Ich meine, das kann man schon. So ein paar Reime zusammenklopfen, ja, das kriege ich auch hin, wenn es sein muss. Aber Lieder kann man doch nicht machen. Lieder müssen einem doch geschenkt werden. Und ihm wurden Lieder geschenkt. Und als die ersten in einer Mappe zusammengesammelt worden waren und in den württembergischen Gemeinden gesungen wurden, da wurde er stolz. Da wurde er stolz. Das sag nicht ich. Schaut mal, da schreibt er in sein Tagebuch diesen Satz. Und da wich Gott ganz von mir und ich war allein mit meinem Stolz. Warst du auch schon mal allein mit deinem Stolz? Ich war auch schon allein. Warum sind wir mit unserem Stolz allein? Weil die Bibel sagt, den Stolzen kennt Gott nur von ferne. Wenn unser Herz voll ist mit Stolz, mit Ich-Herrlichkeit, dämpfen wir den Geist Gottes, zieht sich Gott zurück und wir haben plötzlich den Eindruck, wir sind ganz allein mit unserem Stolz. So ging es ihm. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Er hat die erste Rückrufaktion der Geschichte gestartet. Er hat, so wie heute die Automobilkonzerne, ja, hat er die Mappen, die Liedermappen zurückgefordert, überall hingeschrieben, schickt mir die Mappe zurück. Und dann hat er einen großen Haufen da liegen gehabt und hat den angezündet. Hat seine eigenen Lieder angezündet. Er wollte nicht mehr, dass sie gesungen werden. Sie waren in seinen Augen mit der Sünde des Stolzes befleckt. Also Hut ab vor diesem Mann. Und dann hat ihm Gott neue Lieder geschenkt. Neue Lieder. Die stehen heute noch in unseren Gesangbüchern. Hier gibt es einen evangelischen Liederschatz. 350 Lieder von Albert Knapp. Wollt ihr mal eine Strophe hören, nur dass ihr einen Klang bekommt, was für Lieder dem Mann geschenkt wurden. Dieses Lied singen wir oft beim Mahl des Herrn, beim Abendmahl, beim Brotbrechen. Eines wünsche ich mir vor allem anderen, eine Speise, früh und spät. Selig lässt es sich im Tränental wandern, wenn dies eine mit uns geht, unverrückt auf einen Mann zu schauen, der mit blutigem Schweiß und Todesgrauen auf sein Antlitz niedersank und den Kelch des Vaters trank. Albert Knapp. Ihr seht, Stolz, das ist keine Kleinigkeit. Es war die erste Sünde in unserem Universum. Als sich der Lichtsengel, den Gott geschaffen hatte, erhob und sein wollte wie Gott. Die Ursünde in diesem Universum war Stolz. Und auch in unserem Leben ist das keine Kleinigkeit. Jetzt sagt ihr, ja, aber so viele Liederdichter sind hier gar nicht unter uns. Worauf können wir denn stolz werden? Nun, wollt ihr mal eine Kostprobe haben? Ich unterhalte mich mit einem Mann und dann sagt er solche Sätze. Ich war schon 30 Jahre nicht mehr beim Arzt. Medikamente, ich weiß gar nicht, was das ist. Und außerdem fahre ich schon 450.000 Kilometer unfallfrei. Tja, da kommen solche Sätze. Und ich stehe da und mir wird ganz anders. Und ich sage, Bruder, willst du etwa das Wasser der Ehre Gottes auf deine Mühle leiten? Willst du behaupten, das sei dein Verdienst? Jeder schmerzfreie Augenblick ist ein Geschenk. Jeder unfallfreie Kilometer auch. Das ist doch nicht unser Verdienst. Seht ihr, wie leicht man stolz sein kann? Und manchmal sagt sich Gott, weil er der beste Pädagoge ist, den es gibt, der Urvater, ja, der uns wirklich liebt, er will nicht, dass wir stolz werden. Und da legt er uns manchmal eine gesegnete Last auf, dass wir klein bleiben. Wie kann das aussehen? Paulus, der hatte diesen Satansengel, der ihn schlug. Lassen wir es offen, was immer es war. Und wie könnte das heute aussehen? Ich bin ja oft unterwegs in den Gemeinden und ich wohne selten mal in einem Hotel, meistens bei Geschwistern. Und wisst ihr, wie überdurchschnittlich oft ich bei kinderlosen Ehepaaren wohne? Überdurchschnittlich oft. Warum? Schaut, die haben keine Kinder, also arbeiten beide. Dann haben sie ein Haus, weil sie gutes Einkommen haben. Aber die Kinderzimmer sind leer. Da wohnen die reisenden Brüder. Und ich habe mir schon mehrmals die Zunge verbrannt, habe ich abends beim Abendessen gesagt, und wie viele Kinder habt ihr? Oh, wir haben viele geistliche Kinder. Und ich denke, was hast du gemacht? Du hast sie verletzt, du hast ihnen wehgetan. Schaut, wir, die wir Kinder haben, wir reden so selbstverständlich davon. Wisst ihr, dass jedes 10. Ehepaar in Deutschland keine Kinder haben kann? Viele wollen nicht, aber auch viele können nicht, hätten sehr gerne Kinder. Und das kann eine Last sein für Frauen natürlich meistens noch mehr als für Männer. Ihr habt gestern meine Tochter gesehen und Schwiegersohn, die wollten von Anfang an gerne Kinder. Nun, sie sind 8 Jahre verheiratet, das kann ja noch kommen, ja. Aber sie haben auch schon alle Untersuchungen hinter sich und es ist nichts im Weg medizinisch. Und trotzdem, da müssen so viele Dinge zusammenpassen, dass eine Schwangerschaft entsteht und manchmal entsteht sie gar nicht. Krankheiten, Erschöpfungszustände. Gestern Abend stand dieses Wort Burnout auf der einen Folie. Burnout. Und ich denke an meinen Freund Norbert, der war jung, sportlich, hochbegabt, gerade dabei, eine Doktorarbeit zu schreiben in Betriebswirtschaft. Und dann kriegt er diese schlimme Krankheit, Morbus Crohn. Nein, ich habe mich vertan. Nicht Morbus Crohn, das ist auch schlimm. Morbus Hodgkin. Morbus Hodgkin heißt das, Lymphdrüsenkrebs. An Morbus Crohn muss man wahrscheinlich nicht sterben. Aber an Lymphdrüsenkrebs ist er 7 Jahre später gestorben, nachdem er durch alle Mühlen der Chemotherapien und so weiter durch ist. Erschöpfungszustände. Vielleicht kennen manche so ein ähnliches Haus wie hier in Siegwinden bei uns, bei Bad Hersfeld. Da war einer Hausvater mit 42 Jahren, war er am Ende seiner Kräfte. Wer ihn kennt, Waldemar Mux, ja, er ist bei uns in der Gemeinde. Er war am Ende seiner Kräfte. Er wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Erschöpft, total erschöpft. Oder Einsamkeit, das ist mehr bei Älteren, bei manchen aber auch Heiratswunsch. Ja, es gibt so viele Lasten, die auf unserem Leben liegen können, auch manchmal leiden unter Menschen, sogar aus der eigenen Familie. da leiden dann mehr die Frauen und die Kinder. Und leider leiden sie meistens unter den Männern, unter den Ehemännern und Vätern. Ich hoffe, niemand in unseren Familien muss unter uns leiden. Aber ihr seht nur mal ein paar Dinge. Ich wollte das mal auf unsere Ebene runterholen. Ich weiß nicht, ob es in deinem Leben eine Last gibt. Ich dachte mir heute Morgen, als ich gebetet habe, wahrscheinlich sind die, die schwere Lasten tragen, überwiegend gar nicht dabei. Die können gar nicht hier auf so eine Männerfreizeit kommen. Ja? Aber es kann auch sein, dass einige von uns hier sind, die eine Last tragen. Und jetzt wollen wir sehen, wie Paulus damit umgegangen ist. Guckt mal bitte auf Vers 8. Ich muss staunen. Paulus war genauso wie wir. Das war gar kein Überflieger. Der hat genauso reagiert wie wir. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Seht ihr, was Paulus machen wollte? Der wollte dieses Ding wegbeten. Der hat gesagt, Herr, was machst du denn mit mir? So ein Pfahl, den kann ich doch gar nicht brauchen. Nimm den weg. Ja? Der wollte den einfach wegbeten, auf den Mond schießen. Aber der Herr hat das nicht zugelassen. Und ist es nicht so, liebe Brüder, wenn irgendetwas Unangenehmes in unser Leben kommt, wir wollen es gerne wegbeten. Einfach sagen wir, Herr, nimm das weg. Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und schlimmere Dinge. Und damit das niemand missversteht, wir dürfen so beten. Wir dürfen mit dem Kleinsten kommen zu unserem Vater im Himmel und auch mit dem Größten. Wir dürfen so kommen. Nur sollten wir ein bisschen überlegen, wer so in unserer Nachbarschaft gerade sich aufhält. Da habe ich leider eine ungute Geschichte zu erzählen. Wir sind in einer Gebetsstunde und eine Schwester kommt etwas später und grüßt von ihrem Mann und der bittet um Entschuldigung, dass er nicht dabei sein kann und bittet um Gebet, er habe Halsschmerzen. Ich habe nicht gerne Halsschmerzen, wirklich nicht. Aber ich dachte so, Schwester, ob das hier das Anliegen ist, in der Gebetsstunde der Gemeinde für den Ehemann zu beten, der Halsschmerzen hat. Warum? Dachte ich so. Neben mir saß der schwerstkranke Norbert, von dem ich eben gesprochen habe. Metastasen von oben bis unten im Körper. Und dann bittet die Schwester um Fürbitte für ihren Mann mit den Halsschmerzen. Ich bin ehrlich, ich dachte bei mir, Schwester, ob das hier das richtige Anliegen ist, aber jetzt müsst ihr euch festhalten. Dann kam die Gebetsgemeinschaft und dann betete der schwerstkranke Norbert für den Bruder mit den Halsschmerzen. Ich habe gedacht, ist denn die Gemeinde Jesu Christi ein großer Kindergarten? Hoffentlich kriegt ihr das jetzt in den richtigen Hals und nicht in den falschen. Ihr müsst hören, was ich sagen wollte und nicht das, was ich nicht sagen wollte. Ich wollte nur sagen, wenn wir in einer öffentlichen Gebetsgemeinschaft sind, selbstverständlich beten wir da auch für Kranke. Ihr habt gehört von dieser 90-Jährigen, die da die Treppe runtergefallen ist. Natürlich beten wir für Kranke. Aber Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, ich meine, das kommt und das geht wieder, ja? Auch wenn wir es nicht gerne haben. Paulus, wisst ihr, was mir hier gefällt? Der war aufrichtig. Der konnte Gott nicht verstehen. Der konnte mit dem Pfahl zuerst nichts anfangen. Der hat gedacht, Herr, was machst du denn mit mir? Warum hast du mir denn die Handbremse angezogen? Ich will doch mit deinem Evangelium noch bis nach Spanien. Was machst du denn mit mir? Er konnte Gott nicht verstehen. Und darum hat er gebeten, nimm den Pfahl weg. Du kannst ihn doch wegnehmen. Und das gefällt mir, dass Paulus ehrlich war, aufrichtig. Und es gibt solche Menschen, und zu denen gehört es sicher auch Martin Luther, der hat auch Fehler gehabt, das weiß ich, aber als sein engster Mitarbeiter Melanchthon einmal sehr schwer krank wurde, konnte sich Luther nicht vorstellen, wie das weitergehen sollte mit der Reformationsbewegung ohne den Melanchthon. Er sagte nämlich, der hätte mehr für die Reformation in Deutschland getan als er selbst. Das stimmt nicht. Luther hat natürlich mehr gemacht, aber Melanchthon war ein ganz wertvoller Mitarbeiter. Dann hat Luther so gebetet. Habt ihr Gurte? Schnallt euch bitte an. Achtung! Herre Gott, wenn du mir meinen Melanchthon sterben lässt, dann schmeiße ich dir den ganzen Kram vor die Füße. Dann kannst du selbst ein Luther sein. Boah, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ist mir fast das Herz stehen geblieben, ja, vor Schreck. Nie im Leben wäre ich auf die Idee gekommen, so zu beten. Nie im Leben. Aber ich kann euch versichern, Luther hat das in Ehrfurcht gebetet und sein Gebet wurde erhört. Und Melanchthon ist gesund geworden und hat Luther um 14 Jahre überlebt. Also das Gebet war wirklich in Ehrfurcht. Aber ihr seht, urwüchsig, in der Kühnheit des Glaubens gebetet. Er konnte sich nicht vorstellen, wie das ohne Melanchthon weitergehen sollte. Ihr seid ja die meisten von euch verheiratet. Und ich muss über meine Frau staunen. Die ist eine Beterin, kann ich euch sagen. Sie hat 2 Bücher über Gebet geschrieben. Sie ist wirklich eine sehr treue Beterin. Und sie ist eine kühne Beterin. Wenn bei uns in der Gemeinde jemand krank wird, ich garantiere euch, meine Frau ist die Erste, die ein extra Gebetstreffen organisiert, um für diese kranke Schwester zu beten. Oder auch Bruder. Ja? Sie gibt sich mit nichts ab und sagt, was, den geben wir doch nicht auf oder die. Ja? Wir beten, der Herr kann eingreifen, der kann ein Wunder tun. Meine Frau ist eine kühne Beterin, das schätze ich sehr. Im Vergleich zu mir, wisst ihr, was ich für einer bin? Ich komme aus einer Familie, wo meine Eltern schon gläubig waren und die haben mir ein Höchstmaß an Zufriedenheit vorgelebt. Ich habe meine Eltern nie jammern oder klagen oder gar murren oder aufbegehren sehen gegen Gott. Die waren so stille und duldsame Christen, ich sage mal im Bild gesprochen, die sind schon so mit gesenktem Kopf durch die Gegend gelaufen, ja. Und ich habe das in dem Klima, in dem ich aufgewachsen bin, auch so aufgenommen. Ich laufe auch schon eher so rum und sage, ja, Herr, leg ruhig auf. Hast du nicht noch so einen Pfahl? Leg ruhig auf, ja. Das ist eine ungute Haltung. Wenn man Dinge zu schnell resignativ hinnimmt, so nenne ich das, resignativ hinnehmen, sagen, Schicksal, Kismet, kann man nichts machen, ja. Ich komme gar nicht auf die Idee, so zu beten. Ich nehme das viel zu schnell einfach als gegeben hin. Und meine Frau sagt, nein, das nehmen wir nicht als gegeben hin. Wir beten, unser Gott kann eingreifen und ist da viel kühner. Ich weiß nicht, wie es... Ja?
Was denkst du denn, darf man so als Kind Gottes beten?
Ja, selbstverständlich. Wenn es in Ehrfurcht ist, wie ich eben gesagt habe, wenn es in Ehrfurcht ist, darfst du so beten, aber du musst das auch mit deinem ganzen Inneren vereinbaren können. Ich könnte es nicht, ja, ich würde so nicht beten. Ich erzähle ja gerade, dass ich eher dazu neigen würde, schon den Nacken zu beugen, aber wir sind noch nicht fertig. Es gibt Christen, so wie ich, die neigen eher dazu, die Dinge resignativ hinzunehmen. Es gibt aber auch Christen, die sagen, was? Das kann ja wohl nicht sein. Und dann zwingen sie Gott förmlich mit ihren Gebeten oder ertrotzen Dinge. Jetzt müsst ihr wieder bitte ganz tapfer sein. Jetzt kommt eine Geschichte, die ist ein bisschen strange. Ja, also ein bisschen fremd. Aber die muss ich erzählen, weil ich an ihr wunderbar deutlich machen kann, was zwingendes Gebet ist. Das ist jetzt die andere Seite, wenn man auf der Seite vom Pferd fällt. Da war eine Kommunität von Christen hier in Deutschland, in Süddeutschland, weit weg von hier. Die hatten so einen Bauernhof und da lebten so 70 Menschen zusammen auf diesem Hof. Und die mussten ja von was leben, da haben sie Schweinezucht betrieben. Und ihr seht, das war 1972, schon über 50 Jahre her. Und dann fehlten für einen neuen Schweinestall 10.000 D-Mark. D-Mark, das war aber damals viel Geld. Und dann hatte einer eine Schnapsidee und sagte, wir versammeln uns in einem Raum so wie diesen und dann beten wir so lange, bis wir die 10.000 Mark haben. Wir essen nicht und trinken nicht, bis wir die 10.000 Mark haben. Das klingt erstmal sehr geistlich, Das weiß ich, aber bitte hört die Geschichte bis zum Ende. Sie haben losgelegt und in dem Raum war ein Telefon, Festnetz, Handy gab es ja noch nicht. Und dann haben sie gebetet, Herr, gib uns die 10.000 Mark. Sind wie die Baalspriester um den Altar gelaufen. Und dann der Nächste hat gebetet, danke Herr, du wirst sie uns geben. Und der Dritte hat gebetet, danke Herr, du hast sie uns schon gegeben, wir nehmen sie im Glauben und so weiter. Ja, haben sich da ganz schön reingesteigert. Und dann klingelt plötzlich das Telefon. Ein Mann ist dran und sagt, hören Sie, ich kenne Sie gar nicht. Aber ich habe den Eindruck, ich soll Ihnen 5.000 Mark geben, sagt der Mann am Telefon. Die sind natürlich ausgeflippt vor Freude, haben den Turbo reingeschaltet und bis zum Nachmittag weitergebetet, denn es fehlten ja noch 5.000. Und ihr ahnt schon, was passierte. Am Nachmittag kommt ein zweiter Anruf, wieder ist ein Mann dran und sagt, ich kann mir das nicht erklären. Ich habe den Eindruck, ich soll Ihnen 5.000 Mark geben. Der Jubel kannte keine Grenzen. Die sind bis Mitternacht an der Decke geschwebt und haben Lobpreis gehabt. Aber ein Jahr später war diese ganze Kommunität völlig zerstört. Ein Scherbenhaufen ist übrig geblieben. Nichts, aber gar nichts übrig geblieben. Ich habe Liederbücher zu Hause. Da sind Lieder von denen drin. Und jetzt müsst ihr wissen, was da passiert ist. Ein alter Bruder wurde hingerufen, der mir selbst diese Geschichte erzählt hat. Der alte Bruder, der dort hingerufen wurde. Und er fragt, was ist denn hier passiert? Was habt ihr denn gemacht? Und die erzählen dies und das und er konnte sich keinen Reim machen. Und irgendwann erzählt einer diese Geschichte mit dem Schweinestall und in dem Gebet. Und da ging bei dem Bruder die Alarmanlage an. Und er sagte, wisst ihr, was ihr gemacht habt? Ihr habt Gott gezwungen mit eurem Gebet. Ihr habt ihn wie einen Oberkellner behandelt. Ihr habt so mit dem Finger geschnalzt und dann musste Gott 10.000 Mark servieren auf ein Silbertablett. So kann man doch mit Gott nicht umgehen. Ihr habt ja Gott geradezu erpresst, indem ihr gesagt habt, wir essen nicht und trinken nicht, bis das Geld hier zusammen ist. Und wenn man das macht, dann kann es sein, dass Gott sogar darauf eingeht und sagt, gut, dann gebe ich euch das, aber nicht zu eurem Segen. Das ist jetzt natürlich eine gewagte Aussage, aber ich kann die biblisch belegen. Gestern Abend haben wir davon gehört, wie Israel unbedingt einen König haben wollte. Gott wollte ihr König sein, habe ich gestern schon gesagt. Aber dann Samuel will es verhindern und Gott sagt zu Samuel, nein, nein, sie kriegen Könige. Und dann kriegt Israel 40 Könige, von Saul angefangen bis zum letzten. 40 Könige und 35 Mal heißt es, und er tat, was dem Herrn missfiel. Und es fängt an in der Blüte bei David und Salomo und endet in der babylonischen Gefangenschaft. Das Königtum war überhaupt kein Segen für Israel, überhaupt nicht. Aber Gott hat ihnen die Könige gegeben. Noch ein Beispiel, in der Wüste wollte Israel unbedingt Fleisch. Das Manna stand ihnen bis hier oben hin. Stell dir mal vor, du musst 40 Jahre lang morgens, mittags und abends Lebkuchen essen. Sowas ähnliches, ja. Das kannst du nicht mehr sehen irgendwann. Die haben sich gesehnt nach Fleisch mit Zwiebeln und Knoblauch und so weiter. Und dann gibt ihnen Gott das Fleisch. Aber lest mal Psalm 78. Wir müssen einfach die Bibel genau lesen. Da steht, das Fleisch war noch in ihrem Munde, da kam der Zorn Gottes über sie. Das ist für manche sehr schwer zu verstehen. Das ist harte Kost, das glaube ich. Aber ich will es noch einfacher sagen. Wir waren mal mit unseren Kindern Sonntagnachmittag zu Besuch bei einer Familie und die wohnten so ein bisschen da im Odenwald mit vielen Kurven und wir hatten da gut gegessen und noch Nachtisch, aber es war warm und dann wollten unsere Kinder unbedingt noch ein Eis. Und ich sagte zu ihnen, wenn ihr jetzt noch ein Eis esst, das wird euch nicht gut bekommen, da werdet ihr euch alles wieder durch den Kopf gehen lassen, ja, am Ende, ja. Aber die Kinder, die quengeln und wollen unbedingt ein Eis. Was machst du dann als Papa? Wenn sie lang genug gequengelt haben, sagst du, gut, dann kriegt er jetzt mal ein Eis. Und die, ja, und nachher muss der Papa anhalten, weitere Einzelheiten erspare ich euch. Aber seht ihr, das machen wir doch als irdische Väter auch. Wir sagen dann mal, jetzt musst du mal sehen, musst du mal die Suppe auslöffeln. Und so macht das auch Gott. Und darum haben wir jetzt gesehen, das eine Extrem, die Dinge zu schnell hinnehmen. Wenn irgendetwas in unser Leben kommt, zu schnell sagen, ja, leg auf. Oder das andere Extrem, nein. Und man kämpft dagegen und zwingt Gott förmlich und ertrotzt Dinge. Und jetzt müssen wir noch sehen, als letztes, wo ist der gesunde Weg in der Mitte? Unser Herr Jesus Christus. Schaut, er betet im Garten Gethsemane, mein Vater, ist möglich, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Dann betet er einige Zeit später nicht dasselbe Gebet, müsst ihr auch genau hingucken. Er betet er, mein Vater, ist nicht möglich, gibt es keinen anderen Weg, als die Menschen in Porta Westfalica, Feldheim zu erlösen, als dass ich an dieses schreckliche Kreuz gehe, dann geschehe dein Wille. Und es gab keinen anderen Weg. Und dann hören wir auf, weil diese beiden Stellen sind im Matthäusevangelium. Aber Johannes berichtet uns noch ein wichtiges Detail. Und das fehlt uns, weil das in unseren Bibeln einfach nicht mal als Parallelstelle angegeben ist. Ich habe lange gebraucht, um das zu entdecken. Da heißt es in Johannes 18, da will Petrus das verhindern, zieht ein Schwert und haut einem ein ganzes Ohr ab. Und dann sagt Jesus zu ihm diese Worte, zu Petrus, sollte ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Seht ihr, was jetzt passiert ist? Jesus hat den Kelch, sprich das Kreuz, nicht resignativ hingenommen, Schicksal, kann man nichts machen, sondern aktiv aus der Hand des Vaters angenommen. Das ist ein großer Unterschied. Resignativ hinnehmen oder aktiv annehmen, da muss es hinkommen, dass wir auch Lasten in unserem Leben aktiv aus Gottes Hand annehmen, dass wir ihm am Ende sogar dafür danken können. Eine Last ist immer unangenehm. Ja? Ich habe einen Bandscheibenvorfall, ich hätte den nicht gebraucht, ich habe nicht gebeten darum, dass ich sowas kriege und das kann noch ganz übel werden, aber jetzt ist er eben da und ich muss ihn aus Gottes Hand annehmen. Es gibt aber viel schlimmere Dinge als einen Bandscheibenvorfall. Und jetzt muss ich euch noch eine Geschichte dazu erzählen. Und ich hoffe, die wird euch wirklich helfen, auch prophylaktisch, vorbeugend. In unserer Gemeinde in Mannheim, da waren wir von 90 bis 2000, ja, schon lange her, da war ein Bruder, der freute sich tierisch auf den Ruhestand. Der hatte, der ist bald ausgeflippt vor Freude, dass er bald in Rente gehen würde und da hat er große Pläne und wollte das Haus umbauen und dies und das. Und kaum war er in Rente, da kriegt er Krebs. Und Brüder, ich kann euch sagen, ich habe vorher und nachher keinen Menschen so gegen eine Krankheit ankämpfen sehen wie diesen Mann. Der hat gesagt, was, ich, Krebs, das kann ja wohl gar nicht sein. Und hat dagegen gekämpft mit jeder Faser seiner Existenz. Und irgendwann hat mich seine Frau angesprochen und hat gesagt, Wilfried, ich habe Sorge um meinen Mann. Der hat sich da so reingesteigert, der will das nicht zulassen, den Gedanken. Der hat sich total versteift, dass er wieder gesund wird. Und das ist gefährlich. Und sie fragte mich, ob ich ihn nicht besuchen könnte. Ich sage, wie, einmal? Nein, regelmäßig, zweimal in der Woche. Das war 50 Kilometer entfernt, im Odenwald. Und ich sagte, ich war erstmal nicht begeistert, ja, aber ich sagte zu, ihr seht, ich bin zu gutmütig, ja. Na gut, dann fahre ich da hoch und dann komme ich da an und dann wollte er unbedingt mich stehend begrüßen, ja. Er saß im Stuhl und ich sage, bleib sitzen, nein, er hat sich da hochgedrückt und musste mich stehend begrüßen. Dann konnte er nicht mehr stehen. Dann lag er im Bett, aber er lag so im Bett, so jede Faser angespannt, so lag er im Bett. Das ganze Bett hat gewibriert vor Anspannung. Und dann las ich in meiner Bibel diese drei Stellen. Morgens in meiner Zeit der Stille ging mir das auf und ich sagte mir, ich fahre zu dem Bruder und Rettungskräfte? Wahrscheinlich, ja. Naja, auf jeden Fall bin ich da hochgefahren und habe ihm diese drei Stellen vorgelesen. Ich wünschte, ich hätte das filmen können und euch zeigen. Der lag da, da hat es gearbeitet in ihm, als ich ihm das vorgelesen habe. Ja? Man hat mit Händen greifen können, wie das an ihm arbeitet. Und ich habe mit ihm gebetet, es war dienstags, und bin wieder nach Hause gefahren. Am Donnerstag fahre ich wieder hoch, empfängt mich seine Frau schon auf dem Parkplatz unten und sagt, Wilfried, wörtlich, du glaubst nicht, was passiert ist. Ich habe einen anderen Mann, hat sie gesagt, wortwörtlich. Ich habe einen anderen Mann. Und ich komme in das Krankenzimmer und da liegt ein Bruder, der sich in die Führung Gottes ergeben hatte. Vorher so und nachher, ich konnte sehen, ja. Er hatte sich in die Führung Gottes ergeben. 7 Wochen später habe ich ihn beerdigt. Ihr Lieben, es geht nicht immer so aus. Meine Schwiegermutter lebt schon 20 Jahre mit Krebs, mit einem Morphiumpflaster. Der Herr kann auch noch viele Jahre in guter Lebensqualität geben, das weiß ich alles. Aber wenn es so ist, ich wünschte, dass wir nicht auf der Seite und nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen, ich nicht und du nicht, dass wir sagen, Herr, dein Wille geschehe und ich will dich verherrlichen im Leben und im Sterben. Übrigens, ich habe heute Morgen von Petrus wieder gelesen, der wollte mit Jesus in den Tod gehen, aber der Herr will gar nicht, dass wir für ihn sterben, er will, dass wir für ihn leben, ging mir heute Morgen auf. Petrus, der sollte für Jesus leben, nicht für ihn sterben. Wir haben manchmal so ein hehres Ziel, wir wollen für ihn sterben. Nein, er will, dass du heute für ihn lebst, mit ihm und für ihn. Ich muss euch noch eine letzte Antwort geben, dann sind wir durch. Ich muss euch noch sagen, wie kam es bei Paulus dahin, dass er den Pfahl, den Dorn, doch annehmen konnte. Eben haben wir ja noch gehört, wie er dreimal gefleht hat. Übrigens ein ganz starker Ausdruck, nicht nur gesäuselt, der hat auf dem Boden gelegen, der hat mit den Fäusten auf die Erde getrommelt. Da steht ein ganz starker Ausdruck im Griechischen. Der hat geschrien zu Gott, dass er den Pfahl wegnehmen möge. Und wie kam es dahin, dass er ihn doch annehmen konnte? Schaut mal, in vielen Bibeln sind diese Worte fett gedruckt, meine Gnade genügt dir. Oder wer Luther hat, lass dir an meiner Gnade genügen. Ist aber besser so, meine Gnade genügt dir. Und worüber lesen wir weg? Über die eigentliche Antwort lesen wir weg und die steht da drüber. Und er hat zu mir gesagt, er, das ist der Herr Jesus Christus. Menschen haben nicht immer die Antworten auf die Fragen unseres Lebens. Die besten Seelsorger haben nicht immer die Antworten auf die Fragen unseres Lebens. Aber wenn er Antwort gibt, wenn er uns Antwort gibt, und ich habe es selbst erlebt mit meiner Frau, als wir unser erstes Kind verloren haben, die Antwort Gottes, die besteht oft darin, dass er uns Friede gibt. Die Frage wird nicht gelöst, sie wird uns aufgelöst. Wir müssen sie nicht mehr stellen, wenn wir verstanden haben, seine Gnade genügt, auch in dieser Situation. Und liebe Brüder, auch wenn es uns heute relativ gut geht, das kann ich von mir sagen, ich hoffe auch du von dir, wollen wir mitnehmen, dass auch andere Zeiten kommen können. Und was immer kommt, ich habe noch nicht alles erlebt. Ich hatte noch nie einen Gehirntumor. Ich weiß nicht, wie das ist. Aber was auch immer kommen mag, die Gnade genügt. Das bezeugt uns die Schrift. Und ich hoffe, dass wir auch dann die Erfahrung machen dürfen.